Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Mit Gesa Ufer, schönen guten Tag. Am 26. April 2002 erschießt ein ehemaliger Schüler am Gutenberg-Gymnasium in Erfurt 16 Menschen. Der damals 12-jährige Marcel Laskus sitzt während des Amoklaufs im Klassenzimmer als Schüler der 6b. 20 Jahre später kehrt er zurück, um zu verstehen, wie diese Tat die Überlebenden geprägt hat, die Angehörigen und ihn selbst. Marcel Laskus, der inzwischen als Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung arbeitet, hat aus seiner Recherche einen Podcast gemacht, der da heißt 71 Schüsse, mein Leben nach dem Schulamoklauf in Erfurt. Mit Marcel Laskus haben wir hier im Kompressor gesprochen. Robert S. hat damals in kürzester Zeit 16 Menschen getötet, dann hat er sich selbst erschossen. Bis heute dauert bei vielen Menschen das Trauma über diese Tat ja an. Und auch Sie wollten ja lange gar nicht so wirklich ran an die Beschäftigung mit diesem Tag. Warum haben Sie sich dann schließlich doch dafür entschieden?
Ich habe mich, wie so viele, glaube ich, von meinen Mitschülerinnen und Mitschülern und auch vermutlich von Lehrern und anderen Betroffenen nicht so richtig befassen wollen damit. Also es ging los natürlich dann direkt nach der Tat, dass wahnsinnig viele Betreuer sich um uns gekümmert haben, Psychologen, Seelsorger und so weiter. Das war auch wahrscheinlich sehr notwendig und richtig so. Aber gerade wir, also meine Mitschüler und ich, wir waren ja damals erst 11, 12 Jahre alt. Und ich hatte, wenn man das überhaupt so sagen kann, auch das Glück, dass ich in dieser Tat nicht ansehen musste, wie ein Mensch erschossen wurde, weil der Attentäter zwar bei uns in den Klassenraum reingeschaut hat kurz, aber aus welchen Gründen auch immer, vielleicht weil die Lehrerin schon draußen war oder weil sie relativ jung aussah, hat er sie eben nicht erschossen. Das heißt, ich musste kein Blut und auch nicht sehen, wie ein Mensch erschossen wurde. Das hat sicherlich dazu geführt, dass ich mich auch gar nicht damit so intensiv befassen musste, weil ich eben nicht, wahrscheinlich, ja, kann man so sagen, war, hatte ich das Glück, kein Trauma davon getragen zu haben. Und so ging das Leben dann eben weiter. Wir haben die Schule gewechselt. Wir sind 3 Jahre an der Übergangsschule gewesen. Wir haben neue Lehrer bekommen, was natürlich unser Leben sehr verändert hat und geprägt hat. Es sind manche Schüler auch weg von der Klasse, weg von der Schule, weil sie es nicht mehr aushielten. Aber so ging das Leben halt irgendwie weiter. Man hat weiter sein Ding gemacht und so sind irgendwie auch die Erinnerungen an diesen Tag immer ein bisschen blasser geworden.
Wenn wir jetzt nochmal an diesen Tag selbst zurückdenken, der Täter Robert S. war 19 Jahre alt und kurz vor diesem Tag von der Schule geflogen, weil er ein Attest gefälscht hatte. Inzwischen muss man doch auch leider sagen, diese Entscheidung der Schule war juristisch nicht hieb- und stichfest. Aber in Thüringen hatte damals in so einem Fall kurz vorm Abi der Schüler nicht mal einen Realschulabschluss in der Hand. Robert S. muss sehr verzweifelt gewesen sein. Deswegen, was für Motive haben Ihren Recherchen nach damals noch eine Rolle gespielt?
Sicherlich ist das der offenkundigste Grund dafür, warum er das getan hat, dass er eben einfach keine Zukunft gesehen hat für sich durch den schulischen Weg. Das war, ist auch eine Sache, die mich wahnsinnig beschäftigt hat nach der Tat direkt. Dann doch, nämlich, dass man in Thüringen als einziges Bundesland keinen Abschluss hatte, wenn man am Abitur gescheitert ist. Und deshalb war ich umso erleichterter, als es dann eingeführt wurde und ich diesen Abschluss dann auch bekommen konnte in der 10. Klasse, diesen Realschulabschluss. Mhm. Aber sicher gab es noch viele andere Gründe dafür, warum Robert S. das getan hat. Ich habe auch für diesen Podcast mit einem guten Freund von ihm gesprochen. Und der hat durchaus auch Gespräche geführt mit Robert S., mit seinem Freund, wie es ihm denn so geht. Und da kamen so Sachen wie schlechte Schulleistungen oder findet keine Freundin so leicht. Genauso auch mit anderen Gesprächen, mit Amok-Forscherinnen, mit denen ich geredet habe. Am Ende ist es wahnsinnig schwer erklärbar zu sagen, das ist dieser eine Grund.
Marcel Laskus, Sie haben gerade beschrieben, dass Sie, wenn man so will, auch ohne psychologische Hilfe, ohne posttraumatische Belastungsstörungen aus diesem Ereignis ja, hervorgegangen sind. Aber bei über 700 Schülern wurden solche Belastungsstörungen diagnostiziert. Ungefähr 100 von ihnen haben sich auch noch ein Jahr nach diesem Amoklauf in Behandlung befunden. Selbst 10 Jahre später, habe ich gelesen, waren noch einige in psychologischer Behandlung. Und bei vielen gab es auch so zeitverzögerte Störungen, also zum Beispiel ein ganz extremes Vermeidungsverhalten. Wie schwierig war es denn für Sie überhaupt, Menschen zu finden, die nochmal mit Ihnen gemeinsam in ihre Erinnerungen an diesen Tag zurück wollten.
Ja, also es ist ja auch sehr ungewöhnlich für mich als Journalist, mich mit einem Thema zu befassen, was mich persönlich so stark betrifft. Aber das war jetzt eben was sehr Persönliches. Und in dem Fall hat es das einerseits schwierig gemacht, weil natürlich das auch doch irgendwie belastend ist, auch für mich, der es glaubt, gut verkraftet zu haben. Andererseits öffnet es auch Türen. Es war wahrscheinlich leichter, dass ich jetzt derjenige war, der bei meinen Mitschülern nachgefragt hat, wollte noch mit mir reden, als wenn ich nicht auf der Schule gewesen wäre. Aber trotzdem, es gab auch Mitschülerinnen und Mitschüler, Leute, die gesagt haben, ich will nicht mit dir reden, Marcel, auch heute nicht, es fällt mir zu schwer, was natürlich total zu verstehen ist.
Dennoch ist es Ihnen geglückt, mit vielen eben doch zu sprechen, Leute wie der Hausmeister.
Uwe Pfotenhauer, der Hausmeister, hat als einer von wenigen alle Toten in der Schule gesehen. Und in gewisser Weise trauert er auch um alle. Doch Rosemarie Heiner, die stellvertretende Schulleiterin, die vermisst auch er ganz besonders. Sie war eine Freundin für ihn.
Guck mal auf die Frage, von vorhin zurückzukommen. Das ist der Originalschlüssel von Frau Heiner.
Dieser Hausmeister, der ist bis heute an der Schule, richtig?
Ja, genau, der ist bis heute an der Schule. Und er hat mir auch erzählt, dass er nie darüber nachgedacht hat, die Schule zu wechseln oder auch direkt nach dem Amoklauf anderswo zu arbeiten. Er meinte, das war wie ein Zwang, dass er hin wollte, unbedingt, dass er dort wieder arbeiten wollte, wie er hin wollte. Und dazu sei gesagt, der Hausmeister hatte auch am Tag des Amoklaufs eine wichtige Rolle gespielt, denn er war derjenige, der so gut wie alle Leichen identifiziert hat. Weil er war derjenige, der eben vor Ort war und hat auch direkt danach ist er wieder ins Schulgebäude gefahren und hat alte Essensreste weggeräumt, Faxe, die sich da angehäuft haben. Das hat sich bis heute nicht geändert. Er arbeitet dort bis heute.
Marcel Laskus, Sie haben für das SZ-Magazin in einem Interview geschildert, wie Sie vor 6 Jahren in einem Auswahl- bzw. Bewerbungsgespräch für die Deutsche Journalistenschule saßen und wie Sie auf die Frage dort geantwortet haben, wie es Ihnen ging in dieser Zeit, dass einige Journalisten auch wirklich Ihre Feinde waren. Haben Sie möglicherweise auch versucht, in diesem Podcast, in dem Umgang mit Ihren Gesprächspartnern eben eine andere Rolle zu spielen, sich abzuheben von diesen Journalisten, die Sie damals gehasst haben?
Also ich glaube, es wäre anmaßend zu sagen, dass ich jetzt irgendwie ein tollerer, empathischer Journalist wäre und da jetzt so besser vorgehe. Das müssen andere beurteilen und vor allem weiß ich dann auch nicht immer, wie meine Fragen oder mein Vorgehen auf meine Gesprächspartner wirkt. Aber ich versuche natürlich, es möglichst empathisch und rücksichtsvoll zu machen. Das ist schon mein Anspruch irgendwie. Und ob es klappt, weiß ich nicht. Aber ja, das ist auch ein Thema, mit dem ich mich beschäftige in einer Podcast-Folge mit der Arbeit der Medien damals. Und es war wirklich schockierend, das nochmal zu hören, was manche Journalisten, viele haben sicherlich total professionell und rücksichtsvoll gearbeitet, aber manche haben wirklich einige Grenzen überschritten. Also da wurden beispielsweise an dem Gedenkort, wo ja viele Kerzen und Bilder abgelegt werden, wurden Fotos entwendet von Journalisten, so wurde es mir erzählt, damit andere Journalisten keine Fotos davon machen können, damit sie die exklusiv haben. Wiederum andere Reporter sollen sich als Seelsorger ausgegeben haben, um mit Zeugen zu sprechen zu können. Und ja, das ist ja eigentlich wirklich grob, das weiß ich nicht, das kann man ja, das ist ja wirklich das Schlimmste, was man machen kann als Journalist, dass man sich als jemand anderes ausgibt, um an Informationen ranzukommen. Also außer es geht jetzt um investigative Recherche irgendwo, aber hier ging es ja einfach um schwer traumatisierte Menschen.
Sie haben von Situationen berichtet, in denen Sie den Eindruck hatten, dass es nach wie vor richtiggehend auch noch Wunden durch falsche, aber möglicherweise auch durch fehlende Kommunikation gibt. Ist der Umgang heute mit solchen Taten besser geworden? Also vielleicht auch der Umgang von uns Journalisten mit solchen Ereignissen?
Ich würde sagen ja, denn es gab ja leider noch viele weitere solcher Taten, die zwar unterschiedlichste Motivationen und Ursachen haben, aber die Gemeinsamkeit ist natürlich, es kommen wahnsinnig viele Menschen oder oft sehr viele Menschen ums Leben und man weiß nicht genau, warum das so war. Meistens ist es ein Täter. Ich glaube, der Umgang hat sich in dieser Zeit, in den letzten 20 Jahren verändert, dass man eben nicht mehr sich so sehr auf diesen Täter fokussiert, dass man nicht mehr sein Gesicht, seinen Namen, seine Geschichte so extrem weit ausbreitet auf Titelseiten wie damals bei Robert S. nach dem Amoklauf im Gutenberg-Gymnasium, sondern dass man auch den Opfern eine Geschichte gibt. Die haben ja ihr Leben verloren. Die sind ja diejenigen, deren Leben beendet wurden. Und das ist etwas, was, glaube ich, immer unter diesem Stichwort Say Their Names, also sagt ihre Namen, was auch, glaube ich, nach dem Anschlag in Hanau nochmal ganz wichtig geworden ist. Und ich glaube, das ist eine positive Entwicklung, dass man sich eben nicht mehr nur auf die Geschichte des Täters stürzt, der sich ja auch oft, im Fall von Erfurt war es nicht der Fall, da wurde kein Manifest hinterlassen, aber bei anderen ist es ja oft so, dass eine rechtsextreme oder eine islamistische Ideologie dahinter steckt. Und wenn man die dann auch noch so breit ausbreitet, dann tut man den Tätern ja gewisserweise auch noch einen Gefallen.
20 Jahre nach dem Schulmassaker von Erfurt hat sich der ehemalige Schüler des Gutenberg-Gymnasiums Marcel Laskus auf Spurensuche gemacht. Den bewegenden Podcast dazu können Sie hören über die Seite sz.de/71schüsse. Wir haben mit Marcel Laskus gesprochen. Herzlichen Dank.
Vielen Dank Ihnen.